So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
EDC, der Podcast, geht in eine neue Runde und heute ist wieder Erfahrung angesagt. Ich bin ziemlich aufgeregt, weil auch sie ziemlich aufgeregt wirkt. Christa Bachmann ist heute hier bei mir zu Gast. Christa, herzlich willkommen. Bist du aufgeregt oder habe ich nur den Eindruck?
Eigentlich nur ein bisschen.
Und da merken wir es doch schon. Sei herzlich gegrüßt. Wir sind nicht umsonst hier in der Tierklinik im Zoo Leipzig. Ja. Damit hast du noch zu tun, hattest du noch zu tun? Wie lange bist du jetzt im wohlverdienten Ruhestand?
12 Jahre bin ich schon zu Hause.
Okay.
2010 habe ich meinen Dienst beendet.
Aber du bist heute nicht das erste Mal seitdem wieder hier?
Nein. Also ich bin ja noch im Zooförderverein,
ja.
Im Kuratorium. Und da sind ja auch immer spezielle Führungen, sodass ich eigentlich immer auf dem neuesten Stand bin. Und dann, wenn die Enkelkinder dann da sind,
ja. Die
möchten ja auch gerne mal in den Zoo. Ich habe eigentlich keine Zeit, jetzt sagen wir mal, laufend in den Zoo zu gehen. Ich habe ja auch einen großen Garten und ein Haus und ein großes Gelände und habe auch Tiere zu Hause noch.
Ist ja ein gutes Zeichen, dass man nicht so viel Zeit hat und es einem nicht langweilig wird. Ich lese aber auch, oder ich habe zumindest immer mal gelesen, Ankündigungen für ein paar Vorträge von dir, deine Zeit im Leipzig Zoo. Machst du sowas auch noch?
Nein, jetzt eigentlich nicht mehr.
Aber du gibst gerne weiter, du hast gern weitergegeben über deine Zeit hier, oder?
Ja, wenn mich jemand fragt und so, dann erzähle ich natürlich was.
Warst du denn hier jetzt wirklich Tierärztin oder ich habe den Begriff Veterinäringenieurin gehört,
ja.
Kann mir da aber nichts drunter vorstellen. Was ist das?
Also angefangen habe ich mit einem landwirtschaftlichen Beruf ergriffen, dann anschließend war ich in der Fachschule für Veterinärmedizin in Thüringen und da war das erstmal dort Veterinärtechniker. Zur DDR-Zeit gab es ja Massentierhaltung.
Ja.
So, und ich bin dann eingesetzt worden bei vielen Tierärztenpraxen. Und der Kern der Gedanke war, dass es die rechte Hand vom Tierarzt ist. Und wir waren eigentlich sehr praxisorientiert, also ausgebildet. So. Die Massentierhaltung musste ja irgendwie, wir mussten Blut entnehmen, wir mussten die Tiere impfen, wir mussten Hygiene und so weiter. Und das kann natürlich so ein einzelner Tierarzt, der noch nebenbei noch vielleicht noch eine Kleintierpraxis hat, hätte der das gar nicht geschafft. Wir konnten uns dann entwickeln zum Veterinäringenieur. Und dann, da ist mein Mann und die ganze Familie nach Äthiopien, nach Afrika, war ja arbeitsmäßig dort. Der war dort an der Addis Abeba-Universität als Dozent. Und ich hieß damals also mitreisende Ehefrau. Ich hatte also keine Arbeit.
Ja, also schon ein paar Jahre oder was?
4 Jahre.
Oha.
Wir sind dann 500 Kilometer nach Alemaia. Das war also dort das Landwirtschaftscollege von der Universität. Dort hat mein Mann gearbeitet. Und ich, da war keine Lehrerin. Und das bedeutete, dass ich meine Kinder selber unterrichten musste. Und obwohl ich keine Lehrerin war. Und das war die 2. Klasse und 4. Klasse.
Das heißt also, Lehrerin bist du auch noch in dem Beruf?
Ja, das war ich nur dort. Ja. So, aber für die Tiere hatte ich auch immer noch Zeit. Also ich habe meine Kinder unterrichtet, hatte aber immer noch Tiere. Ich hatte also ein Dick-Dick, eine Zwergantilope, ein Schildraben und hatte noch viele Pantherschildkröten.
Moment mal, die hast du von hier mitgenommen? Oder
nein, die haben mir dort die Kinder aus dem Campus, die dort waren, wir hatten dann Kontakt und die haben mir gesagt, gut, wenn wir mal ein Tier finden, bringen wir das zu dir.
Ja.
Und da hatte ich auch eine Ziege und ein Schaf. Also Tiere waren immer präsent. So. Und 1981 sind wir wieder nach Deutschland und da musste ich mir wieder eine neue Arbeit suchen.
Du gehst schon so schnell weiter. Ich möchte doch noch mal kurz in Äthiopien bleiben oder
so. Ja, aber dann.
Also
ja,
du warst eigentlich dorthin gereist, einfach um jetzt dabei zu sein, damit ihr als Familie zusammen seid.
Genau so war es, ja.
Aber also gerade dort kann ich mir doch vorstellen, dass deine Kenntnisse als Veterinärtechnikerin oder fast ja schon Tierärztin garantiert auch gefragt waren.
Ja, da waren auch Tierärzte dort. Also ich hatte dort keine Arbeit. Ich hatte nur mein Haus, meine Kinder und die habe ich unterrichtet und das war's.
Aber wenn sie Tiere sogar zu dir gebracht haben, wussten die schon, dass du gut mit Tieren umgehen kannst?
Ja, genau so.
Ja.
Tiere spielten eigentlich in meinem Leben immer eine Hauptrolle. Oh, wenn das mein Mann jetzt hören würde, vielleicht eher.
Die zweite Hauptrolle natürlich. In jedem guten Film gibt es zwei Hauptrollen.
Dann waren wir sind ja nach Leipzig gezogen.
Okay.
So, und 81 am 1.11. suchte ich mir dann eine Stelle, irgendwas mit Tieren. Und da war die Stelle im Zoo Leipzig frei.
Ich muss dich schon wieder nochmal in Äthiopien festhalten und so weiter und so fort. Man kommt jetzt in ein völlig fremdes Land, auch wenn du jetzt da noch keine konkrete Aufgabe hattest, aber Äthiopien 1981 stelle ich mir...
77 sogar.
77 stelle ich mir noch als einen größeren Kulturcrash vor, als es heute wäre, oder?
Ja, es hat mich eigentlich damals ein bisschen erschüttert, weil so viele arme Leute waren, viele Bettler. Aber wir als Ausländer, wir konnten eigentlich uns gut ernähren. Und es gab eigentlich alles, waren schon große Hallen da, also hier, wo wir einkaufen konnten, also meistens die Ausländer. Und dann gab es schon gekühltes Fleisch und Gemüse und alles. Also wir haben keine Not gelitten. Aber sobald man dann ins Landesinnere kam, dann war das schon deprimierend.
Ja.
Weil diese Armut war schon nicht so einfach, damit umzugehen.
Und wie hast du dich selbst jetzt in diesen 4 Jahren dann weiter vorgebracht? Du hast gesagt, du hast quasi dein Lehramtsstudium bei deinen eigenen Kindern nachgeholt, hast dich um Tiere gekümmert. Also die Zeit ist dann auch schon schnell für dich vergangen?
Ja, die ist schnell vergangen. Die 4 Jahre waren schnell um.
Aber du hast dich schon auch ein bisschen in Äthiopien verliebt, oder nicht?
Ja, manchmal, wenn man viel Zeit hat, sind wir auch ins Landesinnere gefahren und haben uns einiges angesehen. Da gibt es ja tolle Sachen zu sehen.
Ja,
ein Haar und... wie die Hähne gefüttert werden und alles. Ja, also das ist aber ein ganz anderes Thema. Es wurde aber Zeit, dass wir jetzt Schluss machten,
ja,
in 4 Jahren, weil er war ja an der Uni in Leipzig tätig und da bleibt man dann nachher fachlich auf der Stelle stehen. Das geht dann nicht weiter und das wollte er sowieso nicht. Und da haben wir gesagt, nein, wir brechen ab, wir gehen zurück.
Hast du denn inzwischen noch Kontakt nach Addis Abeba,
ja,
Äthiopien?
Ja, ja.
Wie spielt das sich ab?
Ach, wir haben jetzt, mein Mann hat einen unterrichtet, der ist jetzt, hat jetzt promoviert.
Ja.
Und der besucht es öfters mal. Der macht zum Beispiel hier Fairtrade, hier Kaffee. Und in Deutschland hat er da so eine Filiale. So, dass er immer mal zu uns kommt. Und wir sind also auf jeden Fall immer sehr involviert.
Und aber auch ihr noch in Äthiopien regelmäßig, oder?
Nee, wir haben dann zwei große Rundreisen gemacht. Wenn man nämlich arbeitet, kann man nämlich nicht große Reisen machen. Das Land ist ja ziemlich groß.
Ja.
So, dass wir dann mal eine richtige große Rundreise gemacht haben. Da haben wir die Cheladas besucht, also in freier Wildbahn. Das war sehr schön. Dann habe ich die wilden Hyänen gefüttert.
Das hast du ja schon mal erwähnt. Das hast du besonders gern gemacht, oder was? Das ist eine besondere.
Nee. Das habe ich einmal gemacht und die wieder. Denn Herr Gräser hatte gesagt, um Gottes Willen. Ich habe auch gesagt, das hättest du selber auch gemacht, so nicht.
Okay.
Ja, das würde ich jetzt nicht nochmal machen.
Das ist wohl nicht ganz ohne, oder?
Nein, das ist in Hara, das ist so eine Mauer ringsrum. Und hinter der Mauer war früher immer ein älterer Mann, der die wilden Hyänen gefüttert hat. Das war so eine Attraktion, aber gehen wenige Touristen dorthin. Und als wir das nächste Mal wieder in Äthiopien waren, habe ich gesagt, ich möchte gerne wieder dorthin. Da hat uns der Schala, also der Äthiopier, dorthin geführt. So, und das war da so ein Korb mit viel Fleisch drin und so weiter. Und da saß also der Enkelsohn von dem Mann, denn der lebte nicht mehr.
Ja.
Der hatte dann immer Fleischstückchen, dann immer die Hähne umringten ihn. Und dann hat er die Fleischstücken ihm die Hähne gegeben und fragte, ob jemand den. Und da dachte ich, na gut, ich versuche es mal. Da bin ich dann schnurstracks hin, habe aber gar nicht aufgeregt, nicht mehr so aufgeregt wie jetzt.
Okay.
Und habe dann daneben gesessen, dem eben, und habe dann die Hähne gefüttert. Und wichtig ist, dass man die Weibchen füttert, weil das die Frauen bestimmt hat.
Das hast du gewusst oder hat man dir
das gesagt? Das habe ich gewusst. Da war ich schon im Zoo.
Okay.
Da war ich schon im Zoo und hatte das von Herrn Kreis alles so schon mitgekriegt.
Weil dort hätte dir das keiner erzählt? Oder meine?
Nee, eigentlich nicht so.
Oh Gott,
der Äthiopier nicht.
Ja,
der hätte das bestimmt nicht gesagt.
Und wenn du dann Fehler gemacht hättest, ich mag ja gar nicht denken. Und wie war das denn? Die kommen schon?
Ja, und dann hatte ich immer, ich saß ja aus mit der rechten Hand gefüttert. Dann habe ich den gegeben, das ist wunderbar. Ging wunderbar. Und dann bin ich dann ganz langsam wieder zurück.
Besondere Erfahrung. Jetzt können wir den Schritt wieder zurückgehen. Also du, in dem Moment erst kam dein Kontakt zum Zoo Leipzig.
Ja.
Als du wieder zurück warst.
Aus Äthiopien, jawohl.
Spielen denn Tiere schon immer in deinem Leben eine Rolle? Wenn ich hörte am Anfang landwirtschaftlicher Beruf, du wolltest schon immer dahin.
Ja, ich wollte schon immer irgendwas mit Tieren machen. Das war also, das spielt immer die Haupttolle in meinem Leben, Tiere.
Und aber dann auch schon das Tierärztliche, weil Veterinärtechniker...
Ja, dann hatte ich, ja, weil ich dann noch, weil ich das, da waren immer Tierärzte da und haben die Tiere behandelt und hatte ich gedacht, hat er auch immer gesagt, hier, die Behandlung muss mit dem Schwein, dann musst du das machen und jenes machen. Das hat mir irgendwie gefallen. Und weil da dachte ich, da kann man kranke Tiere, verletzte Tiere, denen kann man irgendwie helfen. Und da habe ich ein großes Interesse geweckt. Und deshalb habe ich gedacht, du machst jetzt deinen medizinischen Gang weiter, Veterinärmedizinischen.
Bist ein hilfsbereiter Mensch sozusagen.
Auch für die Menschen.
Das glaube ich dir sofort gern. Und wie sah diese Rolle dann am Anfang jetzt im Zoo Leipzig aus? Kann man das mit heute vergleichen?
Nee, es war schrecklich.
Oh.
Ja, also ich habe erst mal eine Runde durch den Zoo bekommen. Haben sie mir erstmal die ganzen Gehege. Ich kannte ja schon den Zoo. Als Kind ist man ja öfters mal in den Zoo gegangen. So, und dann waren wir auf dem Wirtschaftshof. Auf dem Wirtschaftshof war alles Mögliche. Da war ein Schlachthaus, da war ein Kuhstall, da war ein Futterboden, da war ein Inspektorzimmer, eine Futterküche. Und dann sagte derjenige, das ist jetzt der Tierbehandlungsraum. Oh, hör, der Tierbehandlungsraum hatte eine große Tür und die waren aber vergittert.
Ja.
Ist klar, wenn mal ein Tier dort auf dem OP ist oder liegt oder so weiter oder verrückt spielt, damit er nicht durch die Scheibe rauscht. Gut, da war ein Steri, da war ein Kühlschrank drin. Dann war ein Schrank drin, wo Instrumente waren. Und jetzt kommt's. Und da im hinteren Raum gab es nämlich noch ein kleines Zimmer.
Ja.
Ohne Fenster. Ja. Und da hieß es, das ist jetzt mein Büro. Und da habe ich gesagt, hallo, hältst du das aus? Machst du damit? Gehst du lieber? Also das war das Schlimmste eigentlich. Im Büro war ein Schreibtisch drin.
Ja.
Dann waren eingebaute Schränke mit vielen anderen Instrumenten, die man noch brauchte. Und noch ein Steri. So.
Was ist ein Steri? Ein
Sterilisator, wo die Instrumente sterilisiert wurden.
Ja, ja.
So, und nun, ich bekam dann ein Fahrrad. Das wurde genehmigt vom Direktor. Da fuhr nämlich keiner mit dem Fahrrad hier durch den Zoo. Da hatte ich dann ein Klappfahrrad. Und da hatte ich gesagt, jetzt fährst du in dem Zoo herum, guckst dir die Patienten an. Und dann kannst du auch schön mit den Tierpflegern mal alles mal besprechen, dass du ein bisschen mehr Kontakt hast.
Und da kannst du dich immer noch entscheiden, ne?
Ja. Und da fand ich das als gut, dass ich das noch machen konnte. Denn den ganzen Tag dort hinten in dem Verlies, das hätte ich nicht ausgehalten. Und jetzt kommt noch der Hammer. Dienstag, jede Woche Dienstag, schon seit über 70 Jahren, ist Visit. Das ist schon so ein alter Brauch. Jeden Dienstag und bis jetzt immer Dienstag Vormittag ist Visite. Und da haben sich dort hinten mindestens an die 10 Menschen dort hinten in den Raum reingedrängelt. Die konnten gar nicht sitzen, die standen.
Der hatte keine Fenster, oder wie war das?
Keine Fenster.
Na, muss es gemütlich gewesen sein.
Nee, es war ein bisschen enge.
Ja.
So. Dann war Visite, dann wurde dann also da. Ach so, wir hatten ja auch noch keinen festangestellten Tierarzt. Das kam ja auch noch dazu.
Auch nicht?
Auch keinen festangestellten Tierarzt. Ich war praktisch 8 Jahre alleine erstmal hier im Zoo. Aber es gab natürlich einen Zootierarzt, weil der Zootierarzt war ja angebunden an der Tierklinik, in der Unitierklinik in Leipzig. Das war der Zootierarzt Professor Else. Der hat also die Zootiere betreut.
Und du warst dann quasi seine rechte, linke und
seine
alles
Hand? Ich war alles eigentlich.
Oh, was hast du denn hier gemacht? Also ich meine, in seinem Auftrag Impfung oder wie muss man sich das
vorstellen? Also die Visite war ja so, da wurde ich, einen Tag vorher bin ich dann die Runde gegangen. Zur Runde, habe die Patienten erfasst, habe die in ein Visitebuch eingetragen. Früher hatten wir ja keinen Computer und nichts weiter, alles immenser Schreibaufwand. Eingetragen, Anamnese, also was hatten die Tiere, Durchfall oder liegen oder fressen nicht, keine Futteraufnahme und alles sowas erstmal schön eingetragen. Die haben alle einen Namen gehabt, da müsste ich mich auch dran erinnern. Bei Keno wusste dann, ist das der oder der. So, und der Tierarzt hat dann praktisch die Medikation geschrieben, die Therapie. Das und das. Wir sind aber wenn die Visite zu Ende waren, sind der Teil wieder zurück. Da waren Parasitologen, Mikrobiologen und Pathologen da und brachten die Befunde mit und die wurden dann alle dort ausgewertet. Und dann sind wir zu den Patienten gegangen. Dann hat er entweder die Patienten schon vorbehandelt oder einen Termin gemacht, dass wir eine OP hätten. Dann ist er auch nach Hause und ich hatte dann den ganzen Schreibkram da. Ich musste dann für die Tierpfleger dann den Zell ausfüllen, damit die wissen, was die dem Tier, was krank ist, geben. So, und die ganzen Impfungen, Jungtierprophylaxe, die ganzen Impfungen und so weiter und kleine Behandlungen habe ich alles alleine gemacht. Aber wenn jetzt ein akuter Fall war, musste ich per Telefon, was auch immer schwierig war, die Tierklinik anrufen. Die war ja nicht immer besetzt. Und da kam dann irgendwann der Professor Els dann, manchmal hat er noch einen Vertreter mitgebracht und da haben wir den Tiere dann behandelt. Dann. So also, lief das aber jetzt 8 Jahre lang.
Ganz schön umständlich, oder?
Ganz umständlich. Und das lief 8 Jahre alleine.
Ja, ja.
So. Und das konnte aber nicht so bleiben. Mit dem,
ich kann, ich
mein Büro dort hinten, also das war ja unmöglich. Also, gut. Und wir hatten auch so eine Bauleitung und die hatte sich das Problem mal sich angesehen und haben gesagt, so geht's nicht. Und der Kuhstall, der da war, da war noch eine Kuh drin. Die anderen Kühe waren alle schon weg. Und da hat er gesagt, wisst ihr was, die Kuh kommt jetzt erstmal in den Tierkindergarten. Das war noch zur DDR-Zeit. Ja. Und wir bauen einen schönen Besprechungsraum. Und im hinteren Raum bauen wir dann eine Apotheke. Also mit begehbarer Apotheke und klimatisierte. Denn das war ja mit dem Kühlschrank, das hat das die Medikamente gar nicht erfasst alles.
Ja.
So, und da hatten wir dann nachher wunderschönen Besprechungsraum, wo wir alle dann dort sitzen konnten.
Aber wie funktioniert das denn für einen Tierarzt, der eigentlich gar nicht bei dem Patienten ist? Du wusstest doch eigentlich über die Tiere besser Bescheid als der Tierarzt selbst, oder?
Na, die waren schon jahrelang hier im Zoo tätig.
Ja.
Die waren schon jahrelang. Ich war ja nur neu.
Ja.
Und ich kannte ja nur nicht alle Tiere. Aber das lernt man nachher mit der Zeit.
Und ja, weil du gerade sagst, du musstest dir die Namen merken, sowas wie die Transponder oder sonst was, das gab es wohl alles noch nicht?
Nee, das gab es noch nicht, weil jedes Kamel, das hieß, was weiß ich hier, Eduard und der Löwe, der hieß, was weiß ich, Max, und jeder hatte einen Namen.
Ja.
Und manchmal auch einen Namen vom Tierpfleger. Das kann man nämlich schnell verwechseln.
Und das musstest du noch tatsächlich zuordnen, alles
ja, raus?
Da hat dann der Tierpfleger die Spritze gekriegt, nein.
nein. So, es geht weiter.
Natürlich, bin ganz Ohr.
So, jetzt, wir sind also dann, dann kam nach der Wende, vor der Wende noch 1997, kam da ein neuer Direktor.
Jetzt gehen wir durcheinander, 97 oder vor der Wende?
97?
Aber ja. Dann ist es doch nach der Wende.
Ja, nach der Wende, ach ja, klar, kam der Professor. Junhold wurde im Masterplan erstellt für Zoo der Zukunft.
Da hattest du derzeit immer noch das fensterlose Büro?
Nein, da hatte ich dann schon, den Tierbehandlungsraum mit den neuen.
Ich erinnere mich.
Jawohl. Ja, aber so der Besprechungsraum, der Tierbehandlungsraum, der blieb ja immer noch.
Ja.
Der blieb immer noch und das Zimmer da hinten auch. Da hinten im Zimmer war nämlich ein kleines Labor, dann, wo man die ganzen Blutproben und Kotproben und andere Proben wurden aufbereitet und die mussten danach auch immer weggeschickt werden. Das heißt, ich musste also Fuhrpark anrufen, pass auf, wir müssen jetzt mal in die Uni, wir müssen zu dem Institut und dem Institut und wir haben jedes Tier, was im Zoo stirbt, geht zur Sektion in die Tierklinik. Jedes
ja,
Tier. So. Und die mussten ja auch alle irgendwie weggebracht werden. Und dafür hatten wir einen Fuhrpark.
Das hast du auch noch gemanagt?
Sozusagen. Das, es kam noch mehr dazu. So, die ganzen Proben, die jetzt kommen, jetzt die Befunde, die mussten dann wieder eingetragen werden in die Bücher, die entsprechenden.
Gab es immer noch keine Computer?
Nein, das ist ein Schreibaufwand, also es war wirklich enorm.
Und du warst 97 auch immer noch allein, noch ohne Tierarzt, oder war da inzwischen schon jemand dann da?
Nach der Wende kam der Professor Eulenberger, der jetzige.
Das hat deinen Job dann auch ein bisschen...
Das war dann eine Erleichterung für mich.
Ja.
Das war dann vielleicht auch so ein bisschen die Organisation der ganzen bisschen der Arbeitsteilung. Es war ein anderer Arbeitsablauf.
Du klingst so insgesamt, wenn du so erzählst, so ein bisschen wie die gute Seele von diesem ganzen System, die das irgendwie alles zusammengehalten hat. Sehe ich das ungefähr so richtig?
Na, wenn du das so sagst, ja.
Hast du denn selber auch Ambitionen, Tierarzt noch zu werden, nach dieser langen Berufserfahrung, die du ja dann schon hattest?
Ja, ich hätte, da war ich auch zu alt. Nee, das wollte ich nicht.
Der Wunsch hatte jetzt auch nicht von dir.
Der war nicht da. Der war nicht da. Nee, das hatte mir eigentlich gereicht.
Ich höre ja von Tierärzten, also wenn ich mit ihnen spreche, immer, dass sie eigentlich so ziemlich die Einzigen sind im Zoo, die kein Tier gern sehen mag, weil sie immer mit irgendeiner schlechten Erfahrung sie verbinden. Es gab halt eine Spritze oder es hat kurz wehgetan.
Ja.
Hattest du das auch, dass die Tiere sich so nicht so auf dich gefreut haben?
Ich hatte ja nicht das Plasma in der Hand, das hatte ja immer der Professor. Und das Plasma kannten ja die Affen und andere Tiere auch und sie hatten auch Angst, obwohl man eigentlich helfen wollte den Tieren.
Naja, klar.
Aber ja, die Affen sind sonst wohin gekrochen und die anderen sind in die Ecken gekrochen, aber das hatte ich nicht. Die lagen dann in Narkose, da konnte ich die schön streicheln und dann wurde es, hatte ich eine ganz andere...
Das klingt, als ob du das auch geschätzt hast. Also du warst schon auch gern nett zu den Tieren sozusagen. Ja, also.
Ich hatte ja auch den Oscar, den Arakanga. Da war eine Nestkontrolle bei den Arakanga und da war doch einer, ein kleiner Papagei, der das Bein weggekriegt hat, ein Handicap hatte.
Ja.
Und diesen kleinen Papagei, das ist ein großer Ara, der wog nur 100 Gramm, den habe ich großgezogen. Da wurde dann ein hübscher, großer Papagei.
Ich kann mich an das Foto auf diesen Vortragsankündigung, das war so ein bisschen dein...
Ja, das haben wir ja. Und dann muss ich sagen, das ist schon eine andere Beziehung, wenn man ein Tier großzieht, ist klar. Ja. Oder wenn man eine Hand aufzucht, auch bei Wildtieren kann man das auch sagen, dann hat man eine andere Beziehung. Wir hatten ja den Maximilian, die Giraffe, war ja auch eine Hand aufzucht.
Ja.
Und da war dann auch ein Team, erstellt wurden, klar, weil das sich einer allein nicht machen kann. Und da war ich natürlich auch mit in dem Team, habe ich gesagt, mache ich, weil ich das ja gerne mache. Und dann hat mir noch das Nashorn, die Sarafine, die hatte ja auch nach der Geburt, konnte die nicht richtig aufstehen, die weggegrätscht das Bein. Und die habe ich dann auch mit im Team mitbetreut. Das war eben, das ist was anderes. Und ich meine, bei dem Nashorn weiß ich nicht, ob die mich erkennt. Aber die Grafe, der, denke ich mal, wenn man da gerufen hat, der kam immer noch zu einem.
Und wie sieht das jetzt aus, wenn so ein Team sich um so ein großes Tier kümmert? Also bei anderen habe ich manchmal gehört, die nimmt man mit nach Hause und am nächsten Tag wieder auf Arbeit. Das ging bei den zwei ja sicherlich jetzt nicht. Wie sieht das dann aus, so eine Teamaufzucht?
Ja, tagsüber waren die Tierpfleger da, ja?
Ja.
Tier tagsüber. Aber die musste dann noch am späten Nachmittag und dann in der Nacht noch gefüttert werden. Und da haben dann meistens die Tierärzte oder Assistenten, und ich habe das auch manchmal gemacht.
Wart ihr dann mit einem Schlafsack im Stall? Oder
nö, wir haben das? Die Flasche gegeben und da weiß nichts. Und dann sind die wieder im Stall. Die waren im Stall.
Ja.
Ja, und das war ja ihr Zuhause. Aber die mussten eben getränkt werden. Das ist es.
Und da hast du Nachtschicht und wusstest, in 4 Stunden muss ich nochmal rein? Oder?
Ja, das wurde dann festgelegt, sagen wir mal. Zum Beispiel war das mal bei Maximilian, bei dem Giraffenbullen. Da war das Heiligabend. Dann habe ich gesagt, gut, Heiligabend. Ich mache das. Gut, Respekt. Da haben sich gefreut. Und da bin ich dann so 8:30, 9, ich weiß es nicht mehr ganz genau, egal. Und da war der aber schon groß. Ich musste nicht ins Stall gehen. Das war ja eigentlich immer dann auch immer eine Gefahr. Ja, die können ja immer ganz schön eintreten oder so. Und der war noch ziemlich groß. Da musste der den Kopf runterhalten. Da habe ich ihm noch die Flasche gegeben abends. Und mehr brauchte ich nicht machen. Höchstens alles wieder sauber machen bis für den nächsten Früh. Aber das Heiligabend, das vergesse ich nie. Das ging einem unter die Haut. Weil es waren keine Autos auf der Straße, es war ganz dunkel und es schneite. Und da war das so wunderschön. Und die Wölfe, die brüllten und schrien. Das war auch schön.
Ist ein heiliger Moment, das merke ich schon. Das ist irgendwie besonders.
Ja, das ist unter der Haut gegangen.
Ich komme jetzt mal auf den Oscar wieder zurück.
Ja.
Das scheint ja so ein bisschen dann dein großer Ziehsohn gewesen zu sein, für den du auch hier bekannt warst.
Ja.
War der dann quasi die ganze Zeit bei dir? War ein Papagei sein und zum Beispiel jemand, den könnte man tatsächlich auch immer bei sich haben?
Habe ich auch gehabt. Der hatte also zwei zu Hause, einmal die Zierklinik und einmal mein Zuhause.
Ja.
Und ich hatte ihm alles beigebracht, das Sprechen beigebracht, das Fliegen beigebracht, das Laufen, das Hüpfen und Fußballspielen, alles.
Das Fußballspielen?
Ja, der hat mit mir Ball gespielt, sagen wir so. Er hat natürlich auch Blödsinn gemacht. Mein Mann hatte eben manchmal, wenn ich die Wäsche aufgehangen habe, einen Dreiangel im Hemd.
Ja.
Ja, aber naja, und dann ist es nicht so schlimm.
Wie groß ist Oskar gewesen? Also wenn man das mal so...
Ja, so groß war auch ein Kanker, der ist schon, ja, das sehen Sie ja nicht.
Das ja, weiß jeder. Das sind, sagen wir mal, 30...
Nee, also nicht so groß wie Karl Papagei, der ist viel zu klein.
Ja.
Also ein richtig großer Papagei. Wir Zinnaacher sind noch größer zum Beispiel.
Und das ging für dich auch ohne Verletzung ab, oder?
Nein, ich hatte... Also der hat dann auch immer mal hier einen Zahn rumhantiert, weil er immer mal was essen wollte. Da hat er mir eine Zahnkuppe abgeschlagen, die musste ich dann erneuern.
Eieiei.
Dann also Ohrringe und Ketten, da habe ich dann auch nicht mehr getragen. Ne, aber sonst nicht. Aber der kam dann in die Pubertät.
Ja.
Ja, und da wurde der verrückt. Der wollte alles bestimmen. Das habe ich nicht gewollt. Und da haben wir dann vom Zoo beschlossen, der geht jetzt zu seinen Verwandten in die Foliere.
Ja.
Und von dort aus hat er den Zoo verlassen mit dem Bruder Klaus, zu einem Papageienzüchter.
Ich komme erst mal, wo er in die Voliere mitging. Hat er sich da gleich zurechtgefunden?
Nee. Der hatte stinke Laune.
Ja.
Ich habe ihn ab und zu mal besucht und der hatte jetzt keinen Freiflug mehr, das der Arme.
Ja.
Der war jetzt bloß in der Voliere hin und her. Bei mir durfte er ja sofort, wenn ich nach Hause komme, konnte ich ihn erst mal loslassen und sagen, mach, was du willst, fliege los. Und dann ist er irgendwo hingeflogen zu den Leuten und hat geguckt, was die machen und so, ja.
Und das ging ohne Beschwerden ab?
Ja, ich habe den gerufen, da kam er wieder. Bis auf einmal. Da hatten die Krähen ihn verjagt. Ist also nichts passiert. Die sehen schlecht im Dunkeln,
ja.
Die Papageien. Aber es gibt ja natürlich auch Vögel, die gut sehen können in der Nacht. Zum Beispiel der Uhu. Da hätte es ein Auge gehen können.
Aber du wusstest, wo er ist, sagen wir es mal
ja,
so.
Ja, ich wusste, dass er war dann über die Straße geflogen auf so eine Bürger. Also das war nicht das Problem.
Okay. Und Nachbarn hatten jetzt auch keinen Dreiangel im Hemd oder sowas, das ging alles
gut. Ja, die Nachbarn, der war dann wie so ein Wachhund.
Ja.
Und dann habe ich aber gesagt, es ist besser, also vor allen Dingen der einen Frau habe ich gesagt, die sollen mit einem aufgespannten Regenschirm kommen. Ja. Weil die hatte Angst, weil das merkte der auch.
Ja.
Der Oskar merkte das. Wenn jemand Angst hat oder irgendwie ihm nicht passte, dann flog er auf die Hütte und hat die auch dann gezwickt. Aber ansonsten war er umgänglich.
Wie ging es dir jetzt, als er in die Voliere kam?
Na, nicht gut.
Ja, glaube ich.
Traurig.
Ja. Regelmäßig aber besucht oder was? Und?
Ja, ja. Ja, könnte ich jetzt schon heulen. Also gut.
Ja, also dann woanders mal, bei dem Züchter hast du ihn nee, noch besucht? Nee,
habe ich nicht gemacht, wollte ich nicht. Das passt, ich glaube, das wäre gar nicht gut für beide.
Ja, ja.
Wenn der eine, der ist genauso, der hat vielleicht jetzt die große Liebe gefunden dort, das weiß man ja nicht, hat jetzt eine Familie gegründet.
Ja.
Aber er würde trotzdem erstmal mich erkennen, das, der vergisst mich nicht, vergessen auch nicht.
Wenn du sagst, du hast ihm das Sprechen beigebracht, was hat er so für Texte drauf gehabt?
Ich hatte so viel Zeit und ich, er hat nur seinen Namen gesagt, Hallo Oskar.
Na, immerhin. Also, wie lange dauerte sowas, bis er das konnte?
Das habe ich immer unterwegs, wenn ich im Auto saß. Er saß neben mir, im Käfig natürlich. Und da habe ich immer mit ihm gesprochen. Komm, wir reden jetzt mal miteinander. Und immer erstmal Oskar, Os. Und dann ging das langsam. Os. Dann hat er auf immer Oskar gesagt. Und jetzt dachte ich, hallo, muss auch noch sagen.
Also, ich habe mal ein Jahr lang erfolglos versucht, meinem Wenzel dieses Sprechen beizubringen. Aber hat ein Jahr bei ihm gereicht dafür? Oder wie lange hat das bei ihm gedauert?
Also, ich denke, so ein halbes Jahr doch.
Na gut, das ist ja
ziemlich schnell, dachte ich.
Die Geduld kann man aufbringen, sozusagen.
Ja, ich denke, ja. Auch der hätte noch mehr gekonnt, aber. Aber ich, mein Mann hat gesagt, nein, ich hätte den ja mit nach Hause nehmen können.
Ach, die Möglichkeit gab es.
Ja, der Chef hatte gesagt, wenn du willst, kannst du den kriegen. Aber wir hatten auch eine große Voliere.
Ja.
Aber mein Mann wollte das nicht. Und zwar wollte er mit mir auf Reisen gehen. Deshalb.
Ist ja auch nett.
Ja. Nee, und da ist es auch besser so, dass wir es nicht gemacht haben.
Es klingt aber so, als hättet ihr länger drüber diskutiert. Ja.
Nee.
Und jetzt aber hast du gesagt, du hast immer noch viele Tiere. Also
ohne Tiere geht gar nicht.
Ihr reist jetzt nicht mehr so viel oder du hast immer Tiere gehabt?
Ich habe immer Tiere gehabt, aber durch Corona, da sind wir sowieso nicht mehr gereist.
Ja.
Und da haben wir uns jetzt Legewachteln zugelegt, also so an der 30. Und dann haben wir noch Kanarienvögel und Zebrafinken,
ja.
Zwei Axolotl und eine Katze, zwei Katzen.
Und das reicht, oder?
Das reicht vollständig. Es ist zu viel. Ja, das ist zu viel.
Und hast du das denn in deiner Familie dann auch weitergeben können oder sowas? Also
ja, also ein Enkelkind, der studiert Tiermedizin.
Halleluja, da schließt sich doch der Kreis.
Aber die anderen, mein Sohn ist Arzt, meine Tochter Hebamme, die machen eine andere Medizin.
Hat das mit dir zu tun, dass er jetzt Tierarzt wird, oder ist das Zufall?
Naja, der war auch hier Praktikant öfters mal.
Ja,
so, dann hatte ich ihn auch ein paar Mal mitgehabt hier. Und ich glaube, er konnte auch mit dem Vogel gut, oder mit Tieren, habe es gemerkt, der kann gut damit umgehen.
Ja.
Und da habe ich, und irgendwie hat er gesagt, er macht Tiermedizin.
Und wie ging dir das da so, als du das gehört hast?
Na, freut mich.
Okay, das ist ein stolzer Moment.
Weil der Vater ist ja nur was ganz anderes.
Ja.
Manager oder sowas.
Ja, aber das ist ja eine schöne Geschichte.
Ja,
also das
und die Kinder haben die Humanmedizin. Jetzt haben wir noch einen, der wird Krankenpfleger. Und der andere, dann haben wir noch, ich habe ja 6 Enkelkinder. 4 Jungs und 2 Mädels.
Okay.
Und der letzte Junge, der Oskar, der ist auch Oskar, der wird wahrscheinlich Tischler oder Zimmerer, also mit Holz, so Holzverarbeitung.
Wird alles gebraucht, aber die Gesundheit ist bei euch ja wirklich echt verwurzelt oder so. Kommen wir gleich auf Gesundheit. Hast du eigentlich viel mit Verletzungen so in deiner Karriere kämpfen müssen?
Nö.
Musstest nicht selbst oft zum Arzt oder?
Nee, so richtig hatte ich, hat mal eine Gazelle, hat mich mal vors Schienbein nach der Narkose einmal erwischt und so, aber im Prinzip hatte ich so ganz große Verletzungen. Pilze hatte ich mal, mir oft gelesen hier. Ja, Hautpilze.
Bist du sicher, dass das von hier kam?
Ja, das kam von hier. Kugelpilze waren das. Okay. Ja, im Futter waren die.
Als du dann hier gegangen bist, als der Abschied kam, fiel es dir schwer loszulassen?
Na klar, ich bin rausgefahren mit dem Auto und habe erstmal geheult.
Bist du am Anfang, hast du es gemieden, den Zoo, erstmal so die ersten Wochen?
Ja, erstmal bin ich nicht in den Zoo rein, wieder gefahren, das ist klar. Nee, das geht nicht. Nee. Vor allen Dingen, weil wenn der Oskar war ja dann Gott sei Dank weg. Nee.
Das naja, das greift dir ja schon an, deswegen frage ich ja auch.
Ja. Und Infantigo und Co. kam ja dann?
Ja, das war so zum Ausklang quasi deiner Karriere.
Ja, ne? Also ja, das war ja nur auch wieder was Spezielles, als wenn man gefilmt wird.
Das wollte ich gerade sagen. Wie ging es denn dann damit? So, hast du das jetzt nicht auch noch gebraucht oder warst du da offen?
Ja, die kam ja nur jeden Tag eigentlich.
Und,
aber wir sind ja nicht jeden Tag gefilmt worden. Aber wenn wir gefilmt waren, das war das schon was anderes. Wir haben unsere Arbeit eigentlich stillschweigend gemacht und jetzt müssen wir das dokumentieren. Was machst denn du da?
Ja.
Und erzähle mal. Und das ist was Neues. Du musst was erzählen und musst aber dabei arbeiten. Das war neu. Das andere ist, dass wir dann, wenn man einkaufen gegangen ist, immer von Leuten immer so angeguckt worden. Und was ist denn los? Ach, das ist die Frau Bachmann und ach, das ist die Frau mit dem Papagei und das ist das und das. Da war doch wieder eine andere Situation. Und dann habe ich mir auch gesagt, muss ein bisschen ordentlich aussehen.
Ja, klar.
Denn früher waren wir angezogen, wenn man gerade mal so was Ausrangiertes hatte.
Aber du hast also quasi dann mit ETC auch ein bisschen repräsentiert. Das hast du auch gern gemacht, vermute ich mal, oder?
Ach so, ich hatte eigentlich, am Anfang waren wir ein bisschen schüchtern und ein bisschen ängstlich.
Ach, da warst du tatsächlich immer aufgeregt, ja?
Ja, da war ich ängstlich und schüchtern. Auch das hat sich dann irgendwie gegeben, denke ich mal. Aber ich habe eine ganz kuriose Geschichte mit ETC.
Erzähle.
Ich war mit der Erkennung. Ich war also in der Sauna gewesen und anschließend war ich dann in so einem Schwimmbecken. Da kam ein junger Mann und sagte, ach, das ist aber schön, dass ich Sie sehe. Ach, Christa, also so, ach, ich hätte gerne ein Autogramm. Ach, ups, ich bin aber nackig jetzt.
Und da hast du keinen Stift bei dir?
Nein, da habe ich erst überlegt. Ich sage, können wir das nicht am Rand machen? Aber da schwappte das Wasser drüber, das ging nicht. Ich dachte, verdammt nochmal, die rennen alle nackig rum, jetzt rennst du. Alles Mut zusammengenommen, ist schnell raus, mein Bademantel drüber und dann hat er so einen Flyer gehabt und da habe ich was drauf geschrieben, ein Autogramm. Und da sagt er, schönen Dank, meine Frau freut sich sehr drüber.
Ist ein besonderer Moment, aber vielleicht auch ein bisschen gruselig oder wie hast du den empfunden?
Das ist nicht so gut.
Ja, das kann
ich.
Bei einem früheren Podcast, ich weiß, Lisa Weselow, glaube, die hatte eine ähnliche Geschichte, auch so ein Moment, wo man eigentlich für sich sein möchte und dann plötzlich einen Autogrammwunsch kriegt. Oder so. Das stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor.
Nee, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ach. Der ging aber auch nicht weg.
Du hast sehr serviceorientiert reagiert.
Genau.
Das muss man
also
schon sagen.
Also man wird ja, ist ja in New York angesprochen worden, das waren aber alles Reisegruppen. In Indonesien, in Namibia, wo wir waren, immer irgendwelche Leute haben einen erkannt von Reisegruppe.
Das wäre eine noch
der
unglaublich.
Der mich erkannt hat, da waren wir in der Schweiz, da war ich in so einer Therme, hatte mein Kind, Enkelkind so auf dem Arm. Da kommt ein Junge, stand vor mir und sagte, ach, sie ist die Frau mit dem Papagei. Ich sage, ja, das bin ich. Ach, die Sendung guckt mir gerne. Meine Mutter guckt die gerne, meine Großmutter. Ach, das fand ich schon schön. Ach, das finde ich schön.
In der Therme, also schon wieder in Verbindung mit Wasser sozusagen.
Ja.
Da bist du wahrscheinlich besonders gut zu erkennen.
Ja, also.
Und das sind aber natürlich dann schon auch irgendwie besondere Momente, oder? Also du kannst.
Ja, ich kann auch nicht sagen, dass die bösartig sind. Manche, die sagen, die sind genervt, wenn sie immer angesprochen werden.
Ja.
Aber die waren eigentlich immer nett. Ja. Und da ich auch eigentlich ein kommunikativer Mensch bin, also mich ja nicht so erfreue, wenn die mich mal ansprechen, gebe ich natürlich eine ordentliche Antwort.
Bist du denn privat immer noch gefragt, sagen wir mal, als Veterinäringenieurin bei Tieren mitzuhelfen?
Also das Problem ist bei mir, das hat sich rumgesprochen.
Ja, das glaube ich gerne.
Ja, und dann kriege ich jetzt immer ein Eichel her und dann ein Eichhörnchen, dann eine Krähe, dann eine Drossel und einen runtergefallenen Sperling. Also ich habe immer auch so solche Tiere immer mal zu Hause hochzupäppeln.
Das machst du aber gern, oder?
Ja.
Und das klingt aber jetzt nur nach Vögeln? Also das ist jetzt dein Spezialgebiet?
Nö, wenn sie nichts anderes finden.
Also du wärst
doch... Ja, die Eichhörnchen zum Beispiel. Ich habe mindestens bei der 6, 7, 8 Eichhörnchen großgezogen.
Ja. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, meine Katze frisst nicht, Christa, könntest du...
Ja, dann hat einer hier Prachtroseller, der weiß nicht, wie er sie fangen soll. Oder bestimmte Fragen kommen dann an mich, wie sie es machen sollen. Ja, das kommt auch. Okay. Da gebe ich auch einen Rat. Oder der frisst halt Durchfall, was können wir da machen?
Also du lebst den Job schon irgendwie nach wie vor?
Ja, ich lebe den immer noch eigentlich so, ja, auf jeden Fall.
Bist du denn in der dörflichen Struktur eigentlich erhalten geblieben?
Ja.
Also direkt Leipzig sollte es jetzt nicht sein, oder?
Nee. Da hatten wir zwar Hunde gehabt, in der Stadt Leipzig hatten wir einen Hund und wir hatten auch eine Hundezucht, also aber kleine Hunde nur.
Auch noch,
ja. Und als ich dann im Zoo gearbeitet hatte, hatte ich noch Vogelspind, dann hatte ich noch Schlangen, dann hatte ich noch alles Mögliche. Und da habe ich gesagt, ein Chamäleon noch. Nee, das wollte ich jetzt nicht mehr. Das ist also, zu viel.
Aber da muss ich doch nochmal einhaken. Also ich meine, Vogelspinnen, wie bist du denn an die exotische Geschichte auch noch gekommen?
Dran schuld ist der Walter Hinze. Mit dem war ich befreundet und ich hatte eigentlich Angst vor Spinnen, aber der hat mir die Angst genommen.
Ja.
Und dann war ich so fasziniert, da habe ich gesagt, gut, fängst du mal an mit einer Vogelspinne.
Hat er Liebe draus gemacht,
ja. Und da habe ich sogar das war ein Weibchen, die habe ich dann verpaart und hatte dann massenhaft kleine Vogelspinnen.
Da hast du bestimmt viel Besuch in dieser Zeit, oder? Wo die ganzen Spinnen bei dir waren?
Naja, Angst haben sie alle. Die Kleinen halt Angst, die anderen dann von meinen Sohn und Freundin haben Angst gehabt, weil die manchmal hier im Wohnzimmer rumgekrabbelt sind.
Nein.
Ja.
Also da wäre ich jetzt auch nicht reingekommen, muss ich ehrlich sagen.
Nein,
also,
ich habe die aber gefangen und dann wieder in den Käfig getan.
Aber das klingt wirklich so, als bist du da schmerzfrei oder sowas. Ja,
ja, wahrscheinlich, weil ich im Zoo jetzt gearbeitet habe, das ist anders. Ja. Ich habe auch keine Angst vor Schlangen, ich hatte auch Schiss vor Schlangen. Ich hatte Kornhatten, ich hatte eine Kötispiton zu Hause, die ist immer abgehauen. Und die war
das wäre meine nächste Frage gewesen.
Die da waren zum Beispiel die Schlangen im Keller unten. Da kamen dann die Leute, da unten ist eine Schlange hochgeholt. Dann waren die Schlangen abgehauen, weil das Terrarium stand im Kinderzimmer von meiner Tochter.
Ha?
Ach, da ist kein Problem.
Ja.
Die ist bloß rausgekrochen, irgendwo anders hingekrochen. Und da habe ich die wieder reingetan, das ist kein Problem.
Also diese Tiefenentspannung hätte ich auch gern, da muss ich ehrlich sagen. Also Schlangen unterwegs oder sowas? Also,
nö.
Ja. Und es ist ja auch nie was passiert, so wie ich dich jetzt reden höre. Ist alles gut
gegangen? Alles gut gegangen. Nee, ich hatte Nachzucht, Schlangennachzucht, Jugendtiere.
Ja, wie lange hast du das insgesamt gemacht?
Dazu?
Nein, ich meine jetzt die Spinnen jetzt mal und die
ach
Schlangen
so.
Jetzt auch noch.
Das habe ich jetzt auch noch. Sagen wir 3 Jahre, 4 Jahre vielleicht.
Ich hätte ja nicht fast fragen sollen, welche Tiere du nicht betreut hast, oder? Dann wären wir wahrscheinlich eher am Ende angekommen. Hast du auch ein Aquarium?
Ja.
Natürlich.
Ja. Und jetzt haben wir ein Aquarium mit Axolotl.
Ach so, stimmt, das hat sie ja auch erzählt. Das ist ja auch nicht wirklich neu. Meine Herren, also das ist ja wirklich extrem umfassend.
Ja, das ist ja mein Traumjob, Tiere.
Ja. Das ist jetzt der Zoo war. Ich meine, Zoo hatte ja Anfang der 80er noch eine andere Bedeutung, als er heute ist. Wie muss man Zooarbeit damals verstehen?
Nee, ich glaube, damals war diese Beziehung, sage ich jetzt einfach, die Beziehung vielleicht zu den Tieren intensiver.
Ja.
Weil viele waren auch, die Handaufzuchten sowieso.
Ist klar.
Oder ich weiß nicht, die Tierpfleger haben sich wahrscheinlich, weil wenige Tiere da waren. Da waren nicht so viele wie jetzt. Die haben große Gehege, da kann ja keiner ran. Aber man konnte manchmal so ein Amor, ein Leopard oder sonst, man konnte den mal auch mal streicheln. Durch Gitter und so, leider solche Sachen. Oder mal ein bisschen was geben und so. Das,
ja.
Oder mit Hähnen oder Bären, die wurden auch irgendwie großgezogen. Da war vielleicht eine engere Bindung wie jetzt. Jetzt ist alles
jetzt ist ja Distanz gewollt.
Distanz gewollt und dann ist es... Ja, ist es schon in Ordnung. Ist in Ordnung so.
Besuchst du denn viele andere Zoos?
Ja, ja. Wir fahren ja mit dem Zooförderverein 1-2 Mal im Jahr. Wir fahren auch nach Frankreich im Zoo. Wir waren auch in New York, also in Amerika im Zoo. Also wir waren schon viel unterwegs und haben immer den Zoo besucht.
Hast du denn auch während deiner Karriere das schon gemacht? Also ich meine, nach der Wende war natürlich die
große Reise. Ja, wir hatten schon immer Ambitionen, wenn wir irgendwo waren, dann wollte ich immer in den Zoo gehen.
Ja, das kann man sich ja irgendwie auch vorstellen und nachvollziehen oder sowas. Ja. Das läuft ja einfach.
Weil wenn man im Zoo arbeitet, dann möchte man gerne die anderen Zoos sehen, wie die aussehen. Und vor allen Dingen, wie die Gehege, wie die das gestalten, wie die Tiere sind, ob die gut genährt sind, ob sie ordentlich ausgesehen und ja und schön gestaltet ist, das Gehege. Das will man dann nachher auch alles mitnehmen.
Wenn du jetzt zurückblickst, wo siehst du dich eigentlich eher? Als Tierpflegerin oder als Tierärztin? Du warst ja nun genau dazwischen.
Dazwischen, ja. Ich bin dazwischen. Wie eine Oberschwester in der Humanmedizin, also in der Klinik oder im Krankenhaus. So eine Oberschwester, die macht ja auch alles.
Die Rolle kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und so ist ja die Rolle hier ungefähr der Veterinärtechniker, Veterinäringenieur im Zoo.
Als du damals landwirtschaftlich angefangen hast oder sowas, was hast du da jetzt gemacht? Wolltest du da mal Bäuerin werden
eigentlich? Nö.
Nee. Siehst du den Eltern nicht vorbelastet eigentlich, was Tiere angeht?
Nee.
Ach, das hast du ja erst so erarbeitet, das war gar nicht bei
euch. Ist mir in die Wiege gelegt worden, dass ich die Beziehung zum Tier, das hat man oder hat man nicht.
Ja, aber es ist nicht zu Hause, du bist nicht auf dem großen Hof groß geworden.
Ich bin geflüchtet, ich bin auch in Breslau geboren.
Okay, dann waren andere war Dinge wichtig. Ja.
Bei der Großmutter haben wir zweimal 2 Hundewelpen, also Schäferhundewelpen einfach mal mitgeschleppt und die blieben dann dort. Aber ansonsten, die ganzen Jahre hatte ich nichts.
Wie findest du denn selbst die Entwicklung des Zoos, wenn du es jetzt mal wirklich so vergleichst, wie er 1981 aussah, wie er heute aussah? Ich meine, du hast schon gesagt, der Umgang mit den Tieren ist ein ganz anderer. Demzufolge sind natürlich auch inzwischen die Gehege ganz andere.
Ja, ja, ja. Also ich finde den Zoo, weil der artgerechter ist, finde ich besser als zur DDR-Zeit.
Ja.
Weil die Tiere haben mehr Platz, Die können sich besser entwickeln, entfalten und ich glaube, denen geht es besser als in solchen Käfigen. Das war eigentlich immer ein trauriger Anblick, wenn der Tiger oder die Löwen dort in so einem Käfig gehalten wurden. Das hat ihnen eigentlich immer das Herz gebrochen bald.
Aber andererseits war der Umgang natürlich viel näher und damit irgendwie auch viel
herzlicher. Aber wir sind kein Zirkus, sage ich immer. Und da ist es besser, die Tiere werden so im Zoo so gehalten. Dass man die Tiere sieht, wie sie aussehen, steht ja immer da, was es für Tiere sind, wo sie herkommen und so weiter, ist schon in Ordnung.
Wie viel?
Denn früher, da hatten sie ja so viel, wir haben ja dann Weihnachtsfeiern gehabt, da kamen ja die Schimpansen, dann kamen die Orang-Utans, weil die eben umgänglich waren, dann, ich weiß gar nicht, kam sogar Elefant und dann kam auch eine Schlange. Das wurde alles rausgenommen und alles präsentiert. Das macht man nicht mehr, weil das...
Fühlt sich auch richtiger an.
Ja, das hat mit Zoo dann eigentlich auch nichts mehr zu tun.
Hast du irgendwelche Lieblinge, die du eigentlich noch besuchst an Tieren? Also du hast vorhin schon mal...
Der einzige Liebling ist ja noch die Sarafine, die lebt. Na, die erkennt mich eh nicht. Und der Grafenbulle Maximilian ist gestorben.
Ja, ja.
Und Oskar ist weg. Dann bleibt eigentlich nur... Was gucke ich mir an, was so für Jungtiere, was es so gibt.
Jungtiere, wie viele kleine, kuschelige Tiger oder Löwen hast du eigentlich in deiner Karriere auf dem Schoß gehabt?
Oh, ich habe sie nicht gezählt. Ich habe sie wirklich nicht gezählt.
Aber es waren einige,
oder? Das waren viele, ja. Gerade kleine Tiger, Löwen nicht. Löwen hatte ich...
Ach stimmt, ja, da gab es ja eine größere Lücke in der Löwenfabrik. Ja, aber Tiger bestimmt.
Kleine Tiger, so, das war immer sehr schön, ja. Ja. Die habe ich schon immer mal... Weil die geimpft werden mussten gegen Staube, konnte man die dann auch im Arm nehmen und kuscheln.
Schöne Momente, oder?
Ja, schöne Momente, ja. Das waren richtig...
Ich glaube,
innere Momente.
Das glaube ich. Mit so einem wollen wir auch gleich inhalten. Christa, recht herzlichen Dank. Ich weiß, du warst nicht aufgeregt, aber ich hoffe, jetzt bist du es erst recht nicht mehr. Vielen Dank für die Einblicke hier, die du uns gegeben hast. Du musst eigentlich selbst erstmal noch ordnen. Ich freue mich, es mir nochmal anhören
das
kann.
Das glaube ich schon, ja.
Ich danke dir recht herzlich und wünsche dir natürlich einfach noch eine viele schöne Zeit mit deinen Tieren, sowohl im Zoo als auch bei dir zu Hause.
Dankeschön. Ich wünsche dir das auch. Eine schöne Zeit.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.